Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern. Lasst uns durchstarten. 3, 2,
1. Hallo zusammen, ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir vom Ländle in die große Hauptstadt gegangen, nach Berlin, und sitzen im Coworking Space hier. Ich treffe heute eine andere Stuttgarterin, und die aber auch in Berlin wohnt. Und das ist die Antonia Permanidis, die Gründerin von Saysom und von Snackt. Ich freue mich, dass wir uns heute hier getroffen haben, Antonia.
Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gut. Von Stuttgart nach Berlin. Ich finde den Spirit hier immer cool. Was hat dich denn nach Berlin getrieben?
Ich glaube, die offensichtlichen Gründe des Gründens, also unfamiliäre, muss man dazu sagen. Also meine Schwester ist hierher gezogen und dann habe ich mit dem Gedanken erstmal angefangen zu spielen. Und als ich dann hier ein paar Mal war, habe ich realisiert, ja, das möchte ich auch. Und hier bist du natürlich nochmal in einem ganz anderen Environment, ne? Also hier hast du Mikrointeraktionen, die per Zufall auch mit Gründern sind. Also ich stand letzte Woche an der Supermarktkasse und habe mich mit dem hinter mir unterhalten. Und der hat mir dann auch erzählt, dass er Gründer ist. Und das ist total krass. Also hier gründet fast gefühlt jeder. Also wirklich. Und das ist natürlich immer schön, sich mit den Leuten dann auch auszutauschen und hier ein Netzwerk zu haben. Das macht schon Spaß.
Okay, also einmal privat und, sag ich mal, beruflich ist es sinnvoll.
Ja, für mich war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung und ich bereue es noch nicht.
Schön, das freut mich. Ich hoffe, das ändert sich auch nicht. Was sind denn so die Vorteile, also was ist vielleicht so besser auch an Stuttgart außerhalb von dem, dass, wie du gerade meintest, das Netzwerk da ist, vielleicht gerade als Gründer, also gibt es doch irgendwie, weiß nicht, bessere Möglichkeiten, ich sag mal räumlich oder...
Mhm. Meinst du jetzt an Stuttgart oder Berlin?
An Berlin.
Okay, an Berlin. Also ich glaube, das Netzwerk ist für mich ein bisschen ausschlaggebend gewesen. Ich meine, klar, hier gibt es auch alles. Also ich glaube, also wirklich alles. Es gibt hier nichts, was es nicht gibt, gefühlt. Und das hast du in Stuttgart natürlich nicht. In Stuttgart hast du andere Vorteile. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, was du gründest. Also für uns jetzt im Software-as-a-Service-Bereich ist es natürlich in Stuttgart wahrscheinlich nicht so wahnsinnig lukrativ, weil auch viele... also zum Beispiel die Automobilindustrie, die ist natürlich sehr an Hardwareprodukte interessiert oder auch ein Bosch ist sehr an Hardwareprodukte interessiert. Und das hast du in Berlin wahrscheinlich nicht so. Und in Berlin hast du viele Startups, die auch im Software-as-a-Service-Bereich unterwegs sind oder im Commercial-Bereich und das ist natürlich interessant.
Okay, spannend. Und gerade in Stuttgart, du sagst, je nach Unternehmen ist da interessanter oder je nach Startup, war das für euch eine Option jemals in Stuttgart zu gründen beziehungsweise dort zu bleiben und was wäre da dann der Vorteil gewesen?
Auf jeden Fall war das eine Option, weil wir natürlich alle drei aus Stuttgart kommen und dann hängt das Herz einfach so ein bisschen im Schwabenländle. Aber also ich meine für mich jetzt persönlich, ich bin ja auch nach der Schule direkt nach München gezogen, habe danach 4,5 Jahre gewohnt, also der Schritt zurück nach Stuttgart zu gehen, wäre schon ein großer gewesen, muss ich ehrlich zugeben, weil auch natürlich München von der Atmosphäre eine ganz andere ist und auch nochmal eine viel größere Stadt ist als Stuttgart. Also es wäre dann wahrscheinlich eher so ein Heimatliebe-Faktor gewesen, wieder zurück nach Stuttgart zu gehen, als dass es jetzt wirklich uns oder wirklich viele sonstige Vorteile gebracht hätte.
Mhm. Und grundsätzlich, was meinst du für Gründer? Macht es Sinn, in Stuttgart sonst zu bleiben? Also gerade auch nochmal ich könnte mir vorstellen, jetzt große Firmen, irgendwie das Netzwerk von Hochschulen, der Gründermotor.
Ich muss sie jetzt, glaube ich, ein bisschen Stuttgart supporten. Natürlich ergibt es voll Sinn, in Stuttgart zu bleiben. Also gar keine Frage. Ich finde auch Stuttgart total cool. Also Stuttgart ist eine sehr, sehr schöne, vielfältige, diverse Stadt, die einige Vorteile mit sich bringt. Auch gerade, was du angesprochen hast, Gründermotor. Ich meine, den Accelerator haben wir selbst durchgemacht. Total cool. Da hast du auch ein total cooles Netzwerk. Super Mentoren. Echt prima. Und auch aus diesem Netzwerk heraus konnten wir damals wahnsinnig viele erste Pilotkunden gewinnen, was man natürlich auch nicht unter den Tisch kehren lassen darf. Das ist hier, habe ich das jetzt so in diesem Umfang noch nicht erlebt. Und du hast momentan noch den Vorteil, wenn du in Stuttgart bist, aber das wird sich wahrscheinlich langfristig auch ändern, aber wenn du in Stuttgart gründest, dann gründest du in Stuttgart und man kennt dich dann auch irgendwie, weil Stuttgart halt einfach noch nicht diese riesen Gründerszene hat. Und Unternehmen finden das gefühlt auch ein bisschen cool, wenn du dann so in Stuttgart sitzt und so, ah, ihr seid Stuttgarter, schön. Dann wirst du mal erst recht zum Gespräch eingeladen und kannst ein bisschen die Stuttgarter Karte ziehen, was natürlich auch sehr cool ist.
Okay, also der regionale Bekanntheitsgrad ist dann...
Auf jeden Fall.
Hat auch seine Vorteile. Okay, sehr gut. Ihr habt Saysom gegründet zuerst und jetzt bist du bei Snacked. Saysom ist vielleicht kurz eine digitale Networking-Plattform und Snacked eine Matching-Plattform für den Wissensaustausch innerhalb von Firmen. Vielleicht erstmal zuerst, ihr hattet Exist gewonnen mit Saysom, ihr wart beim Gründermotor dabei, aber wie seid ihr dazu gekommen, noch eine Videocall-Software zu machen und wie kam es dazu, dass ihr Exist dann auch dafür gewonnen habt? Also was macht ihr anders?
Also Saysom ist wirklich aus dieser Verzweiflung heraus entstanden, die wir selbst gerade zu Beginn der Pandemie gesehen haben. Ich habe zu der Zeit in einem Startup gearbeitet, war also dieses ganze Networking-Thema ist halt in Startups super groß und diese Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterzufriedenheit wird da sehr, sehr groß geschrieben und dementsprechend hatten wir auch viele digitale Networking-Events dann und es war einfach ein Graus, weil du tatsächlich, da saßst du in so einem Google Hangout, so einem Zoom-Call und es waren 15 Leute drin und genau zwei haben miteinander gesprochen und die anderen haben so mehr oder weniger zugehört, hatten im Zweifel ihre Kamera aus. Also richtig sinnvoll und richtig spaßig war das Ganze nicht. Und daraus ist letztendlich die Idee entstanden, diesen Raum ein bisschen aufzubrechen. Und mit aufzubrechen meine ich tatsächlich, den Teilnehmern einfach mehr dynamische Möglichkeiten zu geben, sich in diesem Raum zu bewegen, selbst zu entscheiden, mit wem möchte ich mich jetzt unterhalten. Saysom basiert ja letztendlich darauf, dass du dich in diesem Raum frei bewegen kannst. Du kannst einfach deinen Gesprächspartner wählen, läufst dann quasi zu ihm hin. Und je näher du ihm kommst, haben wir da ein bisschen die Realität simuliert und versucht, ins Digitale zu abstrahieren. Je näher du jemanden kommst, desto besser hörst du ihn dann auch. Ah, und das ist natürlich dann ganz, ganz charmant, wenn du so Networking-Veranstaltungen hast, die gerade irgendwie 30, 40, 50, 60 plus Leute mit sich bringt, dass du da einfach ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen mehr Freude in so eine Netzwerkveranstaltung wieder bringen kannst.
Mega cool. Ja, das hätte ich mir auch schon ein bisschen früher gewünscht, muss ich sagen. Ich war genug Zoom- und Webex-Calls, ja, wo es genau die Probleme gab.
Voll. Also es hat uns, glaube ich, selbst am meisten gestört. Vor allem, weil diese Videosysteme ja häufig auf genau eine Art der Kommunikation ausgelegt sind. Und das ist dieses ganz klassisches Meeting-Szenario. Du hast irgendwie zwei Personen, die sich miteinander unterhalten oder vielleicht drei oder vier. Und es gibt immer ein ganz spezifisches Thema. Aber alles, was du so an Mitarbeiterbindungsprinzipien hast, also Meetups, wir hatten immer OKR-Reviews, das ergibt einfach mit Zoom absolut keinen Sinn. Mhm. Und genau.
Okay. Und ich stelle mir das auch ziemlich krass vor am Anfang. Also, weil wenn ich jetzt an die ganzen Videocall-Plattformen denke, Webex, Zoom und so weiter, sind ja mittlerweile auf jeden Fall echt große Unternehmen. Mhm. Hattet ihr nicht am Anfang irgendwie so... Ja, das Gefühl, oh, wir stellen uns jetzt praktisch neben die, wir machen was Cooleres, aber also wie habt ihr da den Mut gefunden und was würdest du auch anderen Gründern mitgeben, die vielleicht diese riesen Konkurrenz sehen und aber trotzdem dann gründen möchten?
Ich glaube, von Anfang an ist dann einfach eine ganz klare Positionierung super wichtig. Also wir wollten nie in Konkurrenz mit einem Meeting-Tool treten, weil wir auch denken, dass Saysom jetzt nicht unbedingt ein Meeting-Tool ist. Es geht nicht darum, dass du da Meetings in, also so Zweier-, Dreier-Meetings abhältst, sondern wirklich darum, dass du dich im Digitalen vernetzt oder im Digitalen connectest, in einer größeren Gruppe. Das heißt, da war eigentlich der Positionierungsfaktor entscheidend, dass wir uns letztendlich den Schritt getraut haben und auch gewagt haben. Aber ich gebe dir komplett recht. Also Zoom ist natürlich ein mega Platzhirsch in der ganzen Videosoftware-Branche. Aber da darf man sich auch vielleicht nicht direkt in diesen Wettbewerb stellen. Das konnten wir dann auch sehr, sehr gut argumentieren im Exist-Antrag natürlich und haben den dementsprechend auch bekommen, was uns natürlich nochmal die Sicherheit gibt, da überhaupt weiterzumachen und auch das Vertrauen, irgendwie so nochmal externes Feedback zu bekommen und dass jemand da anderes an die Idee glaubt, ist natürlich schön.
Das stimmt. Okay, aber das heißt, die Positionierung ist wichtig und das habt ihr dann praktisch über das Marketing, Werbung rübergebracht.
Genau, also kommuniziert auf jeden Fall viel über direkte Gespräche. Wir haben zu Beginn eigentlich viel auf unser persönliches Netzwerk gesetzt. Also wir sind dann auch recht schnell in den Gründermotor reingekommen, das was natürlich super hilfreich war. Und der Vorteil von so Networking-Plattformen ist natürlich der, dass die Leute, die auf diesen Veranstaltungen dann sind und CESAM als Gast mitverwenden, natürlich wiederum auch irgendwo arbeiten und diese Plattformen dann vielleicht wieder mit sich in die Firma bringen. Das heißt, wir konnten auch zu Beginn gute Inbound-Leads kreieren, indem die Leute einfach selbst die Plattform benutzt haben. Und zusätzlich haben wir natürlich Outbound-Aktivitäten gemacht, irgendwie so LinkedIn, ich habe es ja vorhin gesagt, LinkedIn-Kampagnen gestartet oder Google Ads geschaltet etc. Aber die Positionierung, die haben wir versucht eigentlich immer recht klar und deutlich auch auf die Website zu schreiben. Und ist uns, glaube ich, auch so mehr oder weniger ganz gut gelungen.
Okay, sehr gut. Und du sagst gerade, dass die Leute dann praktisch mehr oder weniger Werbung in ihrem Unternehmen macht. Und eigentlich darauf basiert ja dann, wie ich das verstanden habe, auch gleich Snackt, oder? Kannst du da vielleicht noch kurz mehr zu sagen über den Zusammenhang von Snackt und CESAM und wie es dazu gekommen ist, dass du noch ein zweites Startup mehr oder weniger gegründet hast?
Snackt ist letztendlich auch aus unseren Kunden von CESAM heraus entstanden. Also wir haben natürlich ganz, ganz, ganz viele Kundengespräche geführt und manche, die dann zu Kunden geworden sind und andere auch wiederum nicht. Aber wir haben natürlich in dieser Zeit extrem viel über die Herausforderungen gelernt. Und dann standen eigentlich so Herausforderungen immer zentral im Mittelpunkt. Das war einmal Mitarbeiter miteinander zu vernetzen, weil die Mitarbeiter sich einfach nicht mehr kennen, wenn sie remote arbeiten. Und diese zweite riesen Baustelle, halt dieser Wissensaustausch innerhalb der Firma. Und das sind zwei zentrale Punkte. Den einen, den lösen wir teils mit CESAM schon. Den zweiten sind wir einfach nicht angegangen oder gehen wir auch nicht an. Und daraus ist letztendlich die Idee für Snackt entstanden, um genau dieses Thema, also genau diesen Wissensaustausch innerhalb von Firmen über eine Matching-Funktion zu fördern und zu incentivieren auch.
Okay. Und das heißt, du arbeitest jetzt auch vor allem für Snackt, genau, und CESAM ist eben noch bei den anderen zwei Gründern vor allem im Fokus. Gibt es Sachen, die du anders gemacht hast jetzt beim Aufbau von Snackt? Also welche Learnings gab es von CESAM, die du jetzt so mitgenommen hast?
Das ist witzig. Ich glaube, prinzipiell geht alles viel schneller, wenn man das zweite Mal macht. Also gerade, weil ich vor CESAM ja quasi auch nie irgendwie zu 100% verantwortlich für irgendeinen Bereich war. Und jetzt weiß man schon, okay, wie stelle ich eigentlich so einen Businessplan auf? Wie mache ich einen Finanzierungsplan? Wie kann ich möglichst gut und effektiv mit Kunden in Kontakt treten? Gerade weil auch Snackt sich natürlich in dem genau gleichen Unternehmensumfeld befindet. Also wir haben eigentlich genau die gleichen Ansprechpartner, wir haben genau die gleiche Zielgruppe. Es fällt es einem natürlich viel leichter. Und wir müssen nicht von null anfangen, sondern können eigentlich das Wissen und die Herausforderungen, die wir mit CESAM hatten, super transferieren in Snackt und können da einfach viel schneller vorankommen insgesamt.
Okay. Und welche Dinge konkret machst du vielleicht anders? Also ist so, dass du zum Beispiel sagst, okay, beim ersten Mal habe ich nicht so viel geplant, jetzt beim zweiten Mal plane ich alles im Detail oder andersrum? Oder gibt es Dinge beim, weiß nicht, auf Kunden zugehen oder Kundengespräche, die du jetzt so anders machst oder machen würdest?
Ich glaube, es gibt einen wesentlichen Teil, den wir ganz, ganz wesentlich anders machen als bei CESAM. Und zwar ist CESAM quasi vor den Kundengesprächen entstanden. Was den Vorteil hatte, bei CESAM ist es einfach aus der eigenen Not heraus entstanden, ein Produkt. Und es hat quasi per Zufall auch ziemlich viele Kundenwünsche entsprochen. Bei Snacked machen wir das jetzt genau andersrum. Also wir versuchen wirklich zu identifizieren, was sind eigentlich die größten Painpoints, und darauf basierend bauen wir ein Produkt. Und bei Sales war es eigentlich andersrum. Wir hatten als erstes das Produkt und sind dann auf die Kunden zugegangen, haben einfach nur noch das Produkt verkauft, was cool war für eine Sales-Person, weil du natürlich direkt ein Produkt verkaufen kannst. Was den Nachteil hat, dass wenn du merkst, okay, es gibt vielleicht doch unterschiedliche Kundenwünsche oder die Herausforderungen sind doch ein Ticken anders, dass du dann das Produkt sehr stark anpassen musst im Zweifel.
Okay, und wenn jetzt jemand neu startet, was würdest du eher empfehlen, wenn du jetzt so beide Wege durchlaufen hast oder ja, mal gestartet hast?
Also ich glaube, jeder empfehlen, als erstes mal so eine Research zu machen von deinen Kunden. Also wenn du ein Problem hast, heißt das nicht unbedingt, dass das andere auch haben. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen, also da kannst du sehr schnell in eine Falle tappen, wenn du ein Produkt anfängst, aufwendig zu entwickeln. Und im Zweifel hat einfach dieses Problem niemand. Also wirklich, dass du weißt, erster Schritt, ich nenne es jetzt ganz klassisch vom Startup-Handbuch Problem-Solution-Fit, dass du wirklich weißt, okay, es gibt diese Herausforderungen auf dem Markt und die Idee, die ich dafür habe, und da reicht im Zweifel schon ein Pitch-Deck oder ein Klick damit, da musst du noch gar nichts groß programmieren. Genau diese Lösungs- oder diesen Lösungsweg, den ich mir persönlich vorgestellt habe, den finden auch andere gut und da gibt es auch eine Zahlungsbereitschaft und die würden dafür auch Geld in die Hand nehmen.
Okay, da bin ich aber beruhigt, weil in unserem Gründungsprozess sagen wir es auch so.
Sehr gut.
Ich dachte, jetzt müssen wir unseren Prozess umbauen.
Nee.
Okay, genau. Und das heißt, gerade mit Salesforce hattet ihr da mehr oder weniger, wenn man das mal so plump sagen kann, Glück, dass es halt eben von den Kundenbedürfnissen halt auch gepasst hat und jetzt nicht irgendwie ein anderes Bedürfnis hattet als andere. Mehr oder weniger.
Würde ich auch sagen. Also ich meine, es hätte natürlich auch voll nach hinten losgehen können und man hätte ja auch sagen können, so okay, süß, was ihr da entwickelt habt, aber wir brauchen keine Ahnung. Das stimmt gar nicht. Also am Anfang hatten wir auch so 3D-Avatare, die rumgelaufen sind. Und dann haben wir uns mit einer Person unterhalten und gesagt, so, das ist total unsinnig. Das braucht einfach niemand. Schmeiß die raus. Und das gibt's schon. Also, dass du irgendwie oder ganz intensiv dir Gedanken über ein Feature machst und das bis ins kleinste Detail überlegst, aber du halt letztendlich, keine Ahnung, ich bin 24, ich repräsentiere einfach nicht den Durchschnittsmitarbeiter von Firmen. Mache ich nicht. Ich kann gar nicht für die sprechen. Und die Idee, die ich habe, kann cool sein, aber kann halt auch einfach echt total unpraktisch sein für die Leute.
Und du hattest vorher gesagt mal, dass ihr nicht ein Pivot machen wolltet mit Salesforce und deswegen Snacked gegründet habt. Mhm. Aus welchem Grund? Also, weil es beides wichtig ist oder?
Ja, ich glaube, wir, auch wenn wir unter einer Vision im Prinzip, also die Overall-Vision ist ja immer, im digitalen Menschen miteinander zu verbinden auf verschiedene Art und Weise. Und es war eigentlich schon immer klar, dass sich da irgendwie unterschiedliche Produkte oder Unternehmen manifestieren können. Sesam bietet diesen wahnsinnigen Vorteil und wir möchten ja auch beibehalten, tatsächlich so eine schöne Veranstaltung einfach im Digitalen abzubilden, die auf Menschen connecten und Menschen miteinander verbinden basiert. Snacked verbindet auch die Menschen, aber von einer ganz anderen Art und Weise. Snacked versucht noch ein bisschen mehr, das tatsächlich auch zu incentivieren, die Plattform zu nutzen und letztendlich auch da den Wissensaustausch zu fördern. Es geht viel stärker um den Wissensaustausch als um das Menschen miteinander verbinden. Deswegen der Entschluss eigentlich beides und nicht wir pivoten komplett von Salesforce auf Snacked.
Okay, also beides wichtig. Jetzt hast du praktisch echt schon das zweite Startup gegründet und bist so voll im Startup-Leben drin. War es schon immer dein Traum zu gründen oder kam das jetzt vor allem erst durch dieses Problem, das du gesehen hast? Also
nee, also ganz klar, es war nicht immer mein Traum zu gründen. Das kann ich so 100% sagen. Ich weiß nicht, in der Schulzeit habe ich immer gedacht, ich mache voll die Konzernkarriere. Und bleib einfach so in einem Konzern und hab keine Ahnung, weil ich es vielleicht auch so aus meinem Umfeld kannte, einfach so einen klassischen Konzernjob. Die Idee zu gründen kam bei mir recht spät. Oder das Interesse überhaupt für Entrepreneurship. Ich glaube, es war dann viel durch die Freundschaften im Studium geprägt, die in unterschiedlichen Startups gearbeitet haben. Dann auch die Lerninhalte einfach von der Uni und auch die Praktika, die ich zu der Zeit gemacht habe. Und die Werkstudentenjobs waren einfach in Technologie-Startups und Mobility-Startups. Dann letztendlich wirklich realisiert, dass ich das auch machen wollen würde mit der richtigen Idee, habe ich dann tatsächlich erst in der engen Zusammenarbeit mit dem Gründer, als ich dann wirklich dem quasi auf Schritt und Tritt gefolgt bin und viel Insights bekommen habe, dachte ich mir so, okay, yep, das ist echt cool. Das ist irgendwie macht das Spaß, es ist irgendwie eigene Ideen zu entwickeln, zu kreieren, auch mal zu scheitern. Und an solchen Aufgaben kannst du ja nur wachsen. Und als dann die Idee für SaySum aufkam, hat sich das dann einfach in dem Moment irgendwie richtig angefühlt. Und habe ich dann erstmal neben meinem Job gemacht. Und als ich dann gemerkt habe, okay, da gibt's Traffic, also ich kriege das nicht mehr hin, das parallel zu machen, habe ich meinen Job gekündigt und Vollzeit SaySum.
Mega cool. Was begeistert dich am meisten so beim Startup-Leben? Wir wollen heute drüber reden, wie das ist, so als Entrepreneur das Leben. Also was würdest du sagen, was so die Nummer eins oder diese besten Dinge?
Oh, das ist schwierig. Da gibt es einige. Also angefangen damit, dass du natürlich deiner eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, was mega cool ist. Also wenn du auch nicht kreativ bist, irgendwie deine eigenen Ideen umzusetzen, das ist ja einfach was richtig, richtig Schönes. Ich glaube, was mir so mit am besten gefällt, ist tatsächlich, sich mit Kunden zu unterhalten und deren Feedback dann auch wieder die Rückkopplung zu deinem Produkt zu machen. Oder auch wenn du merkst, okay, das, was du jetzt dir überlegt hast oder das, was du im Team entwickelt hast, das ist einfach, das bringt denen so viel. Und das ist so ein cooler Moment, wenn du irgendwie deinen ersten zahlenden Kunden hast oder den ersten Vertrag so unterschrieben siehst, dann bist du so, okay, krass, ist das jetzt wirklich, kommt das jetzt wirklich von mir? Nee, das ist auf jeden Fall so ein Meilenstein gewesen. Kann ich gar nicht anders sagen.
Ich dachte gerade, ich höre die Wirtschaftspsychologin kommt durch. Kundengespräche.
Auf jeden Fall.
Voll gut. Also das heißt auf jeden Fall eben einmal Richtung Kunde, also dass man wirklich so Erfolge sieht, schnell wahrscheinlich oder schneller als in einem großen Konzern.
Ja, vor allem auf eine andere Art und Weise, weil du einfach in einem Unternehmen bist du natürlich immer der Arbeitnehmer und egal ob du sie sind, also ich habe auch ein Partnermanagement und Business Development gearbeitet hast und das ist quasi auch, das ist auch cool, wenn du da einen Deal abschließt. Aber das ist natürlich nicht dein Unternehmen. Aber wenn du so ein eigenes Unternehmen hast und so einen Kunden gewinnst, dann ist es einfach so mega, so, ich kann es gar nicht beschreiben, so richtig overwhelming einfach. Du hast so, das ist ja wirklich von A bis Z quasi auf deinem Ideengut basiert das Ganze und du hast wirklich von, du rufst den mit dem Telefon an und du schreibst ihm eine E-Mail bis hin zum, der setzt den wirklich seine Unterschrift unter den Vertrag, alles mitverfolgt und das ist mega.
Schön. Ja, das stelle ich mir auch richtig cool vor, muss ich sagen. Und wie ist das so, erzeugt es nicht auch einen riesen Druck, dass du eigentlich aber auch nur dafür zuständig bist, dass das wirklich passiert? Also gerade Richtung Existenz und sowas gedacht.
Also ich würde lügen, wenn ich Nein sagen würde. Ich glaube, das ist natürlich, dass du dir so ein bisschen Gedanken darüber machst und sagst, das ist jetzt wichtig, dass du auch vorankommst und dass du auch Kunden abschließt. Aber ich würde behaupten, dass es jedenfalls bei mir mich auch sehr, sehr positiv bestärkt. Also, dass es gar nicht jetzt unbedingt so eine negative, existenzielle Angst ist, sondern dass ich eher sage, okay, ich möchte halt, dass so mein Baby irgendwie groß wird und wächst. Und deswegen brauche ich halt einfach diese Kunden.
Meinst du, da ist auch hilfreich, dass du jetzt so direkt am Ende vom Studium beziehungsweise kurz nach dem Studium gegründet hast? Also, dass du jetzt gar nicht dich erstmal dran gewöhnt hast, ewig in diesem Arbeitsleben, mega viel Geld zu verdienen und dann darauf angewiesen zu sein, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich tatsächlich. Also jedenfalls für mich persönlich. Ich meine, ich kenne auch viele Gründer, die deutlich später gegründet haben. Aber für mich persönlich ist es natürlich so, ich bin nur für mich selbst verantwortlich. Das heißt, ich trage eigentlich keinerlei finanzielles Risiko für eine Familie oder für meinen Partner oder für Kinder. Sondern alles, was ich an Risiko eingehe, läuft sich auf mein eigenes Risiko. Und dann bist du natürlich viel gewollter, Risiken einzugehen, als wenn das jetzt noch irgendjemand Zweites oder Drittes betrifft.
Und grundsätzlich auch inhaltlich, hast du den Eindruck, dass es sonst auch sinnvoll ist, direkt am Ende vom Studium zu gründen, dass du sagst, okay, ich bin da vielleicht noch offener oder irgendwelche anderen Dinge? Oder meinst du, die Erfahrung wäre, manchmal wünschst du dir irgendwie noch mehr Erfahrung in einem Job oder ich weiß nicht?
Ja, also ich glaube, dass es ist prinzipiell, wenn du dich bereit irgendwie fühlst, nach deinem Studium zu gründen, do it. Wenn du sagst, du möchtest erstmal einen Job haben und die Erfahrung erstmal sammeln und das ist auch super wichtig, weil ich meine, du kannst ja auch wahnsinnig viel lernen in einem Unternehmensumfeld und dass du dann aus diesem Unternehmen rausgehst und anfängst zu gründen, ergibt auch voll Sinn. Also ich glaube, was für mich jetzt persönlich einfach nicht in Frage gekommen wäre, ewig in einem Job zu hängen, in dem dann so die Lernkurve auch ein bisschen nachlässt und du merkst, okay, jetzt habe ich hier meinen 9-to-5-Job und das hätte mir einfach für mich persönlich auch mit meinen jungen Jahren einfach nicht so gefallen. Aber prinzipiell sehe ich da Vor- und Nachteile darin, nach der Uni direkt zu gründen oder versus direkt aus dem Beruf raus zu gründen.
Okay, sehr gut. Und du hast gerade noch gesagt, Richtung Risiko, jetzt gerade am Ende vom Studium weniger Risiko. Welches Risiko hast du für dich gefühlsmäßig am meisten? Also dass du sagst, jetzt eher finanziell oder vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, dieses Soziale vielleicht auch, dass man da, also was würdest du sagen, überwiegt da am meisten?
Also ich meine, finanzielles Risiko, wir sind natürlich durch Exist gefördert. Ne? Mhm. Das heißt, das finanzielle Risiko, auch durch den Income, den wir durch Kunden generieren, hält sich in Grenzen. Also das ist natürlich, darf man nicht mit Erwartungshaltung jetzt reingehen in so eine Gründung und man denkt, okay, jetzt werde ich wahnsinnig verdienen, weil it's not true. Also ich glaube, das ist auch absehbar und es ist auch, also das Risiko gehst du auch einfach mit ein. Und soziales Risiko, hast du wahrscheinlich, also so Versagensangst, dass du denkst, okay, was ist, wenn ich das nicht schaffe? Natürlich habe ich die Gedanken auch. Das ist, glaube ich, ganz, ganz normal, dass man die hat. Und von denen darf man sich einfach nicht so runterkriegen lassen, weil letztendlich, also ich denke mir halt immer, wenn ich zu dem Schluss komme, okay, bin ich überhaupt die richtige Person, um das jetzt wirklich zu machen? Dann denke ich mir immer, okay, ich bin halt auch 24, ne? Es ist jetzt nicht so, als sei ich, würde jetzt mein Leben zu Ende gehen und ich muss jetzt unbedingt die richtige Entscheidung treffen, sondern nee, es ist, ich probiere Sachen aus, ich versuche mich weiterzuentwickeln und ich bin auch noch wahnsinnig in diesem Wissensaufbau, dass ich eigentlich kein Risiko habe. Also was soll passieren? Und das hilft mir persönlich wahnsinnig, da auch drüber zu kommen.
Okay, das heißt, du lernst halt einfach viel dabei und das ist ja eben das, was auch zählt in der Situation.
Würde ich auch sagen, aber nichtsdestotrotz hat man natürlich diese Angst. Also es ist jetzt nicht unbedingt Versagensangst, würde ich es nicht unbedingt nennen, aber so Angst vor Fehlentscheidungen vielleicht, weil du nicht genau weißt, was für eine Auswirkung haben eigentlich meine Entscheidungen. Und du möchtest natürlich die richtigen Entscheidungen im Zweifel treffen. Und da passiert es, dass man dann natürlich darüber nachdenkt und natürlich Angst hat, auch davor die falsche Entscheidung zu treffen. Aber im Zweifel sind diese Auswirkungen gar nicht so groß, dass du dir wirklich darüber Sorgen machen musst.
Okay. Und hilft es auch dann wirklich, einen Co-Founder zu haben oder gehabt zu haben jetzt in der letzten Zeit?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es muss nicht unbedingt ein Co-Founder sein. Es kann auch, ich meine, wie man sein Team strukturiert und aufbaut, ist ja letztendlich vollkommen egal. Ich glaube, es ist nur wahnsinnig wichtig, dass du ein Netzwerk hast, mit dem du dich austauschen kannst. Das merke ich auch insgesamt. Also die Gründer, die wir durch Acceleratoren zum Beispiel kennengelernt haben, mit denen ich sehr, sehr eng im Austausch stehe, weil die sich einfach genau in einer sehr, sehr ähnlichen Development-Phase befinden. Und wenn du dann einfach über Herausforderungen sprichst, die dir täglich begegnen, entweder haben sie diese Herausforderungen auch erlebt und wissen, wie sie gemeistert haben, oder stecken gerade selbst drin und man kann sich einfach mal ganz offen darüber beklagen, wie es eigentlich gerade ist. Und man heitert sich dann oder versucht, sich so ein bisschen aufzuheitern, und man merkt dann, okay, man ist einfach nicht alleine. Mhm. Und das schon allein das zu wissen, ist, glaube ich, super hilfreich.
Okay, das heißt einfach wirklich Leute finden, die in der gleichen Situation stecken. Mhm. Genau.
Ja, aber klar, Co-Founder sind oder auch ein Team, das das Ganze so richtig miterlebt, ist natürlich nochmal ein ganz anderer Bezug. Aber ich würde sagen, mindestens genauso wertvoll wie ein externes Netzwerk, mit dem du dich darüber unterhalten kannst.
Mhm. Okay. Und wie behältst du jetzt gerade in so Entscheidungssituationen so einen freien Kopf, dass du sagst, okay, ich kann jetzt noch so eine Entscheidung locker treffen, ohne jetzt total am Ende zu sein? Also hast du da irgendwelche Tipps, vielleicht auch für andere?
Ich glaube, also wie gesagt, was mir immer hilft, ist, sich mit anderen auszutauschen, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich habe auch schon häufiger den Fehler gemacht, dass ich ganz, ganz vielen Rat einbezogen habe. Und im Zweifel ist die Meinung der anderen nicht immer sinnvoll, weil die nicht genau in dieser Situation stecken. Ich höre dann auch sehr, sehr auf so ein bisschen mein Bauchgefühl, muss ich sagen. Also fühlen sich so Entscheidungen gut an oder schlecht an? Und ganz klassisch, Pro- und Kontraliste hilft mir einfach immer, muss ich sagen. Okay. Also ich glaube, ich fühle so viele Pro- und Kontralisten, das ist echt irre. Aber dass ich da auch einmal reflektiert irgendwie das niederschreibe, was da in meinem Kopf eigentlich, oder meine Gedanken mal ein bisschen sortieren kann, was da in meinem Kopf los ist, niederschreibe, hilft mir in dem Sinne, das wirklich mal zu reflektieren. Und dann, wenn du das mal niedergeschrieben hast und dann draufblickst und sagst so, okay, das ist eigentlich eine ganz klare Sache. Oder es ist keine klare Sache, und dann unterhältst du dich mit anderen und lässt vielleicht auch dein Bauchgefühl entscheiden.
Mhm. Okay, also schon mal die klassischen Tools, sag ich mal. Sehr gut. Genau, du hattest vorher noch gesagt, dass du gerade auch das gerne magst am Startup-Leben, dass man kreativ eigentlich nicht so die Grenzen hat, gerade bei der Idee. Mhm. Wie sieht es sonst aus? Also hast du das Gefühl, dass du auch insgesamt jede Entscheidung frei treffen kannst? Also egal in welche Richtung, also nicht irgendwie von Investoren vielleicht auch und anderen Personen da beeinflusst bist? Oder hat man da trotzdem irgendwie begrenzte Freiheiten?
Ich glaube, also beziehungsweise natürlich sind die Freiheiten in irgendeiner Art und Weise reglementiert. Also klar kannst du jetzt nicht plötzlich deinem Kunden sagen, du, ich habe mir überlegt, ich fange jetzt an, Kühe zu verkaufen, weil das ist dem voll egal. Wenn du anfängst, Kühe zu verkaufen, dann wird er einfach nicht mehr dein Kunde sein. Also gerade bei uns so im B2B-Bereich ist es natürlich, kannst du jetzt nicht anfangen, irgendwas zu machen, und du musst immer anhand des Kunden oder deiner Partner orientiert Produkte entwickeln. Ich bin allerdings auch nicht der Meinung, dass der Kunde unbedingt, also man sagt irgendwie so, der Kunde ist König. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass du immer deinem Kunden folgen musst, weil es gibt halt auch einfach gewisse Kunden, die eine ganz spezifische Vorstellung haben von dem Produkt. Die trifft allerdings gar nicht die Anforderungen der restlichen Kunden. Und dann gibt es natürlich nicht Sinn, dass du anfängst, super spezialisierte Produkte oder Features für einzelne Kunden zu bauen. Da brauchst du, glaube ich, ein ganz gutes Verhältnis. Also du musst immer reflektieren, okay, was ist jetzt eigentlich ein super kundenspezifischer, auf diesen einzelnen kundenspezifisches Feature, oder was ist wirklich gewollt und auch gewünscht von einer großen Zahl unserer Kunden.
Okay, gut. Dann schon mal ein wichtiger Tipp, finde ich, dass man nicht auf alles hört und genau, aber das filtert. So, Wir machen einen Cut hier. Schön, dass du da warst, Antonia. Bei der nächsten Folge kommt die Antonia nochmal und spricht mit euch oder mit mir über Entrepreneurship Skills, die man braucht als Unternehmer und wieso es cool ist, als ITler auch in einem Startup zu arbeiten. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Gründes On Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.